Ja, letzte Predigt in unserer Reihe und zwar heißt es heute, so ich bin mein eigener Chef. Ich bin mein eigener Chef. Wie ist es mit dir? Du hast in deinem Leben vielleicht einen Bereich, wo du sagst, kriege ich nie in Ordnung, ich muss eine Entscheidung treffen oder du weißt schlicht und einfach, dass Jesus in einem bestimmten Bereich in deinem Leben etwas dann angesprochen hat und oder spricht das an oder hat das vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor fünf Jahren oder vielleicht noch 10 Jahre angesprochen und du hast das einfach begraben und du hast dort davor jetzt einfach eine Wand aufgebaut. Und darum geht es heute, dass er möchte, dass er der Chef ist und dass wir nicht die Chefin sind. Und ich möchte jetzt vorlesen aus dieser Bibelstelle, ihr könnt das Reich Gottes nur durch das enge Tor betreten. Die Straße zur Hölle ist breit und ihre Tür steht für die vielen weit offen, die sich für den bequemen Weg entscheiden. Das Tor zum Leben dagegen ist eng und der Weg dorthin ist schmal, deshalb finden ihn nur wenige. Das ist das erste Bild, das wir in dieser Bibelstelle sehen. Das ist ich habe es etwas länger gemacht als in deinem Heft, wenn du ein Heft dabei hast. Vers 17, dann geht es weiter. Ein gesunder Baum trägt gute Früchte, ein kranker Baum dagegen schlechte. In einem guten Baum wachsen keine schlechten Früchte, ebenso wenig wie ein kranker Baum gesunde Früchte, hervorbringt. Deshalb wird jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, umgehauen und ins Feuer geworfen. Ihr seht, man erkennt sie an ihren Früchten. Vers 21. Nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das doch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit, in deinem Namen haben wir Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Und ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, was ihr getan habt, habt ihr gegen das Gesetz getan. Vers 24, und jetzt kommt das dritte Bild. Wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massivem Fels baut. Auch wenn der Regen in Stürzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. So in dieser Predigt von Jesus könnte man zum Schluss sagen, wow, so alle klatschen und hätten gesagt, Jesus, eine wunderbare Predigt, du hast einfach das klasse gemacht, wir haben das gehört und wir gehen nach Hause. So manchmal ist es hier auch in Gemeinde so. Aber was Jesus eigentlich an dieser Stelle sagt, es geht um viel, viel mehr. Es geht nicht nur um die Worte, die ich sage, was ich dann euch dann mit auf den Weg geben möchte, ist, dass meine Autorität höher ist als alle andere Autorität der ganzen Welt und des ganzen Universums. Und eigentlich gehört es nicht nur, die Worte zu hören, sondern wirklich euch dann vor dem Prediger hinzubeugen und zu sagen, wir haben jetzt gerade die Worte des Sohnes Gottes gehört. Das wäre einfach die richtige Reaktion auf diese Predigt gewesen. Und Jesus in dieser Predigt fordert oder nimmt einfach für sich in Anspruch eine Autorität, die keine vor sich dann überhaupt dann getraut hatte, weil natürlich er Sohn Gottes war. So, die Propheten haben einfach auf das Gesetz hingewiesen und gesagt, so, schau einfach auf das Gesetz, ihr habt das Gesetz nicht erfüllt, ja, ihr müsst einfach euch dann bewegen und so weiter, ihr sollt euch gehorchen, weil das Gesetz so und so sagt. Aber Jesus kommt und sagt, so, ich bin die Autorität, Ich bin derjenige, dem ihr dann auch dann in der Zukunft so verantworten müsst. Vor mir werdet ihr für euer Leben jetzt verantworten müssen. Ich bin die Autorität. Man kann das in verschiedenen Bibelversen hier in dieser letzten Zeile jetzt von der Predigt einfach dann ablesen. Zum Beispiel, dass er sagt, so derjenige, der sagen kann, oder dass er gesagt hat, Gott ist mein Vater. So, wer kann jetzt sagen, jetzt Gott ist mein Vater? Keiner vor ihm hat sowas behauptet. Sie prophezeien in meinem Namen, hat er dann hier gesagt. So, man könnte nur in Gottes Namen jetzt prophezeien, wenn man von Gott jetzt gesandt war, wenn man einfach so Gottes Sohn oder Gott ist. Kein Prophet hat das gewagt, aber Jesus hat gesagt, ihr prophezeit in meinem Namen. So ein Prophet dürfte nur in Gottes Namen prophezeien. Das heißt, Jesus hat gesagt, ich bin Gott. Jesus beschreibt seine Lehre und seinen Charakter dann als Fels. Ihr habt euer Leben jetzt auf diesem Fels zu bauen. Wer hat denn jetzt vorher das überhaupt gesagt? So, dass jemand sein Leben jetzt sein ganzes Leben auf die Lehre jetzt eines Mannes dann bauen sollte. So, niemand hat es gesagt. Jesus bittet dann hier um einen absoluten Gehorsam und sagt, es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der Weg, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Und der Weg führt einfach nur über mich. Er behauptet, dass er die Autorität schlechthin ist. Das ist ganz wichtig für uns, weil viele sagen, auch Christen meinen, ja, dass es auch viele Wege zu Gott gibt. Wie können wir sagen, dass sie dann falsch liegen? Wie können wir sagen, dass der falsch liegt? Wie können wir sagen, ja, dass die anderen jetzt nicht recht haben und so weiter? Jesus behauptet, dass er der Weg ist zum Vater und es keinen anderen Weg gibt. Und wenn du mir sagst heute, so was von den Leuten, die dann nie von Jesus Christus gehört haben, so was von den Leuten, die das Evangelium so nicht gepredigt bekommen haben, so was ich nur sagen kann, ist, dass Gott ein gerechter Gott ist. Ich weiß nicht, wie ihr das richten wird, aber er ist ein gerechter Gott. Wenn wir die Wahrheit haben, wenn wir die Wahrheit gehört haben, dann heißt es für uns, er ist die Autorität und über ihn kommen wir in den Himmel. Er behauptet, ich bin der Weg, er behauptet, ich bin der Chef. Und es ist ganz wichtig für uns, dass wir uns umstellen und sagen, okay, wenn ich denn meine, ich bin der Chef und ich habe einfach mein Ticket in der Tasche jetzt für den Himmel, dann bist du an dieser Stelle gefährdet. Weil dieser letzte Teil von der Bergpredigt ist wirklich ganz, ganz radikal. Und es geht darum, dass wir hier drei Bilder haben, die alle eine Steigerung sind. So das erste Bild, so wähle einfach den schmalen Weg. So viele haben den breiten Weg gewählt, aber wähle den schmalen Weg. Und das ist ja so Grad 1, ja Bild Nummer 1. Das heißt, für die meisten hier, wir haben irgendwann eine Entscheidung getroffen für Jesus, wir haben an ihm geglaubt, wir haben gesagt, Jesus Christus, ich bekenne mit meinem Mund, dass du der Herr bist, ich glaube in meinem Herzen, wie es in Römer 10 steht, und deswegen kann ich sagen, dass ich ein Christ bin. Ich habe mich jetzt von dem großen, breiten Weg auf den schmalen Weg gebracht. Ich habe mich sozusagen in das Reich Gottes hineingebracht mit dieser Entscheidung. So, meine Frage an dich ist, an welcher Seite bist du? Weil jede dieser drei Bilder erlaubt ja keine Neutralität. Du bist entweder auf dem einen Weg oder du bist auf dem anderen Weg. Es gibt keine graue Zone. Wir würden gerne als Menschen immer wieder die graue Zonen haben, weil dann müssen wir keine Entscheidung treffen. Aber für ihn ist es ein Weg oder der andere Weg. Und deswegen jetzt fordert das von uns eine Entscheidung, dass wir sagen, ich glaube an dem, was er gesagt hat. Ich habe irgendwie dann diese Entscheidung getroffen, mein Leben ihm zu geben. Wenn du das noch nicht gemacht hast, dann tu es. Tu es bitte heute und komm auf den schmalen Weg. Das wird einfach der erste Unterschied sein. Und es hängt nicht damit zusammen, wir waren immer eine gläubige Familie. Und meine Eltern haben mir dann, bevor du überhaupt auf der Welt warst, Wayne, haben mir meine Eltern ja, so den Glauben jetzt beigebracht. Wie kann sie sowas sagen? So, meine Eltern haben mich dann als Kind taufen lassen. Ich habe meinen Namen auf irgendwelche Kirchenregister. Ich möchte dir sagen, dass das überhaupt keine Bedeutung hat in Bezug auf, bist du auf dem großen, breiten oder bist du auf dem schmalen Weg. Weil die Reihenfolge ist immer, auch in Bezug auf Taufe, die Reihenfolge ist immer Glaube und dann Taufe. Die Bibel lehrt das. Durch das ganze Neue Testament. So, man kann nicht sagen, Taufe und später kann man einfach das bestätigen. Steht einfach nicht in der Bibel. Es heißt für uns, es heißt für dich. So, ich möchte dich fragen, ja, so nimm einfach die Dinge weg, die einfach dir ein Gerüst sind, die vielleicht dir ein bisschen Sicherheit geben und sag jetzt, wo stehe ich denn wirklich? Habe ich an Jesus Christus vom ganzen Herzen geglaubt? Dann bist du jetzt auf dem schmalen Weg. Das, was bei dem zweiten Bild dann hier für uns dann zu sehen ist, und da kommen wir zum nächsten Gedanke, und das ist der Baum und die Frucht. Der Baum und die Frucht. Und hier wird es für uns, die Christen sind, wirklich herausfordernd für uns, weil jetzt geht es darum, dass wir nicht nur glauben, sondern die Bibel, und Jesus bringt einfach als erstes diese Gedanke, dass wir nicht nur glauben, sondern dass der Glaube eine Auswirkung für das Leben haben muss. Sonst muss man den Moment, oder dass ich dann überhaupt glaube, den in Frage stellen. Weil es ist doch so, dass wenn ich dann etwas glaube, dann und wirklich glaube, dann bewegt das jetzt mein Leben. Ich kann einfach nicht sagen, ich glaube das wirklich und ich tue nichts damit. Wenn ich wirklich das glaube, dann heißt es, dass ich dann in Aktion dann treten werde. Ich werde etwas jetzt mit diesem tun, sonst bleibt es nur für mich ein guter Gedanke. Ein guter Gedanke reicht nicht aus für dich. Er sucht jetzt bei uns die Früchte. Und hier in dieser Stelle, eine wunderbare Stelle, steht hier, dass wir Früchte bringen und an den Früchten werden wir erkannt sein. Jetzt erfordert nicht Früchte von Menschen, die keine Beziehung mit ihm haben. So, da sind wir bei dem ersten Bild wieder. Er hat uns die Möglichkeit gegeben, dass wir eine Beziehung mit ihm haben können. Dann beim zweiten Bild. So, jetzt sagt er, du bist in Beziehung mit mir. Ich gebe dir die Gelegenheit, ich werde dir die Kraft geben in den schwierigen Entscheidungen in deinem Leben. Die Dinge, wo du jetzt entscheiden musst, ich gebe dir die Kraft dafür. Aber trotzdem, und ich möchte dir aber dann auf den Weg bringen und ich möchte, dass Früchte in deinem Leben zu sehen sind. Und meine Frage ist nicht, welche Früchte hast du in deinem Leben? Ist es wirklich so, dass du Früchte im Leben sehen kannst? Und vielleicht muss man die Frage stellen, jetzt, was sind dann Früchte? So, Früchte sind nicht, ich bin ja jede Woche jetzt bei Setup-Team und ich mache mit. Das kann eine Frucht sein, aber nicht alle Früchte sind sichtbar. Es gibt nämlich die Früchte des Geistes, die sind auch in dem eigenen Leben. Es ändert sich in uns was. Früchte sind nicht nur, wie viele Menschen habe ich zum Glauben gebracht. Das ist eine Frucht, aber das ist nicht alles. So, Früchte in meinem Leben ist eine ganz persönliche Geschichte, weil niemand anders kann sagen, ja, bist du fruchtbar oder bist du nicht. So, meine Frau könnte sagen heute, und sie sitzt heute da, sie könnte sagen, dass in der über 30 Jahre Ehe, die wir geführt haben, dass ich dann geduldiger geworden bin. Das ist auch in Drucksituationen. In Drucksituationen hat Gott mir einfach so eine Selbstbeherrschung gegeben, so eine Ruhe gegeben, ja, die ich dann vorher nicht hatte. So, das ist eine Frucht in meinem Leben. Sie würde das dann sagen, aber ihr würdet das überhaupt nicht erkennen können. Weil wenn man im Gottesdienst ist, merkt man das nicht. Okay? Früchte. So, oder Ich fange an, einfach zu geben, oder ich fange an, zu helfen in einem bestimmten Bereich, oder ich setze meine Gaben ein. So, niemand anders jetzt kann es beurteilen, aber der Herr ist derjenige. Und deswegen heute ist es nicht, ich bin nicht hier jetzt Verdammnissen auszusprechen, ich sage einfach, hey, er sucht Früchte bei dich, wie sieht es in deinem Leben aus? So, wenn du jetzt vor ihm stehst oder so, sieht er Früchte. Und es geht nicht darum, ob wir dann gerecht oder nicht gerecht sind. So, und es geht auch nicht darum, dass wir nur Leistung bringen müssen. Wenn wir sind gerecht vor ihm, es ist eine Herzenshaltung, die dann zusätzlich dazu kommt, wo ich sage, Herr, ich möchte, dass in meinem Leben es Früchte sind. Das heißt, Herr, ich stelle mich wirklich unter deine Autorität. Das heißt ja, dein Wille wird mir wichtig. Wir haben ja vor ein paar Wochen ist ein Ehepaar hier aus unserem Team jetzt nach Pinner gezogen. Das war keine leichte Sache. Sie haben das gemacht, weil sie wissen, dass es Gottes Wille ist. So aus der eigenen Fleisch und so weiter, so aus Bequemlichkeit hätten sie es nie gemacht. Aber sie haben es gemacht, weil sie gesagt haben, wir stellen uns einfach unter dein Wille. Wenn dein Wille ist, dass wir es tun, dann tun wir es. Wenn dein Wille ist, dass wir sexuell rein sind und auch sexuell rein leben jetzt, bevor wir heiraten, das ist einfach dein Wille. Dann stelle ich mich als Bürger in deinem Reich, wo du der König bist, ich stelle mich einfach unter deine Autorität. Und ich sage, wenn ich das will oder nicht, du hast einfach Recht, Herr. Du bist einfach derjenige, der das Sagen hast. Und später werden wir auf jeden Fall erkennen, so das ist dann viel weiser als alle anderen Rat, den wir holen können. Und wenn ihr sagt, so Ehebruch ist schädlich, so Ehebruch ist das, was ich nicht will, dass du im Herzen, also eigentlich im Herzen dann jetzt eine andere begehrst, wie wir es schon im zweiten oder hier dritten jetzt Woche jetzt gehört haben, dann meint er das ganz ernst. Und er sagt ja, stell mich einfach unter meine Autorität, mein Wille. Du bist der Chef und ich bin einfach derjenige, der in deinem Reich ist. Ja? Wo stehst du in deiner Haltung in diese Geschichte? Darum geht's. Und die Früchte sind so das, was wir zu bringen haben. Was hier gesagt wird, so wir haben ja gehört, so diejenigen, die dann prophezeien in deinem Namen, der sagt, so ich habe euch nicht gekannt. Diejenigen, die dann Dämonen ausgetrieben, ich habe euch nicht gekannt. Und wir sagen, okay, wie kann das sein? Natürlich kann es auch sein, dass Menschen ja falsch prophezeien. Es kann auch sein, dass Gott einfach Menschen benutzt, die auch ungläubig sind. Es kann auch sein, dass er Wunder tut durch Menschen, die nicht gläubig sind. So, du kannst es nicht immer dann unterscheiden. Die Bibel sagt auch, dass manche getäuscht werden jetzt von den Leuten, die dann Zeichen und Wunder tun, die ich nicht kenne. Und es wird auch in den Endzeiten auch so sein. Und das heißt, so die Wunde und so weiter, das, und du sagst, okay, ich habe das gebracht und ich habe das getan und so weiter, alles in deinem Namen. Der Herr ist derjenige, der auf das Herz schaut. Er sieht einfach dein Herz. Er sieht einfach das Herz und er sagt ja, er weiß ja in deinem Herzen, ja, wie ist deine Einstellung. Und es ist heute nicht da, dass wir dann unter Verdammnis kommen, weil wenn du entschieden hast für Jesus, dann heißt es, du bist auf dem schmalen Weg. Aber was du glaubst, es muss doch eine Auswirkung haben in deinem Leben. Und darum geht's. Darum geht's. Und das ist, was hier bei diesem zweiten Bild dann hervorkommt. Die Frage ist hier nicht nur reden, sondern er sucht bei uns Taten. Nicht nur hören, so wie die Zuhörer dort jetzt an der Bergpredigt zugehört haben. Er hat gesagt, so ich suche bei euch Taten. Nicht nur gut finden, oh, so der Jesus, der ist dann wirklich ein guter Redner. Ja, viel mehr. Es geht um, du hast es gehört, deine Ohren sagen ja, sehr schön gemacht, aber jetzt bist du dran, einfach das ja umzusetzen. Ich suche jetzt bei dir Taten. Die Bibel sagt in Jakobus 1, 22, es reicht nicht, nur die Botschaft zu hören, ihr müsst auch danach handeln, sonst betrügt ihr euch nur selbst. Und in Jakobus 2, 14 steht, liebe Brüder, was nutzt es, wenn jemand von seinem Glauben spricht, aber nicht entsprechend handelt? Ein solcher Glaube kann niemanden retten. So, und die Rettung der Seele ist nur durch seine Gnade. Und dann hier der vierte Gedanke heute. Es geht um das dritte Bild. Und es geht um der weise Bauherr und der törichte Bauherr. So, wenn du sagst, der töricht, was bedeutet das? Ich habe nie davon gehört. Als ich dann auch Deutsch gelernt habe oder so, habe ich auch das Wort nicht gekannt. Ja. Ich habe es nur in der Bibel gesehen, in der Bibel gelesen, als ich Pastor wurde. Hier. So töricht heißt so unvernünftig. Es heißt einfach, jemand weiß, welcher Weg ist richtig, aber entscheidet sich für was anderes. Es geht nicht um jemanden, der keine Ahnung hat, der nur dumm ist und das nie gehört hat. Es geht um Leute, die da etwas gehört haben und dann die Entscheidung treffen müssen, was tue ich mit meinem Leben. Und hier an dieser Stelle, das Interessante ist, dass es nur zwei Wege gibt. Wiederum zwei Wege. Der schmale Weg und der breite Weg. So der Baum mit Früchte und der Baum ohne Früchten. Und jetzt geht es um hier das dritte, wo es darum geht, das Haus auf dem Sand oder das Haus auf dem Fels. Nur die zwei Möglichkeiten gibt es. Keine Neutralität. Das ist, was so radikal ist an dieser Predigt und was es so herausfordernd macht für dich und für mich. Ich bin total angesprochen von dieser Predigt von Jesus. Und es steht hier so, dass er dann schaut, so, und welche hast du jetzt gebaut? Jesus und seine Lehre oder hast du einfach eine Religion oder schöne Philosophie, wo du einfach dein Leben gebaut hast? Und was hier zum Vorschein kommt, ist jetzt eine dritte Stufe. So nicht nur Früchte, sondern jetzt ist die Frage, wie du baust und wenn es Schwierigkeiten gibt, wie stehst du dann? Weil ich meine, ja, wenn es schönes Wetter gibt und wir keine Angst haben müssen und alles wunderbar ist, ja, dann sieht man bei beiden Häusern natürlich das Gleiche. Hier ist ein Haus, hier ist ein anderes Haus und wenn nur die Sonne scheint, ja, dann sieht man gar nicht, wie sie gebaut sind. Aber man sieht, wie sie gebaut sind, wenn der Sturm kommt. Dann sieht man, wie sie gebaut sind. Und das ist sozusagen ja so das Dritte, was er dann hier ans Bild gibt. So, wie sieht es wirklich in deinem Fundament aus? Ja, als wir hier nach Deutschland gekommen sind, ich denke, ich würde sagen, ja, das erste oder zweite Jahr war alles ja prima. Wir waren sozusagen ja die Exotischen aus Afrika, die jetzt ein bisschen Deutsch konnten. Für manche ein bisschen schade, dass wir keine schwarzen Gesichter hatten, aber das war okay. Aber exotisch waren wir schon. Ne? Aber irgendwann kam diese Phase zu Ende und dann war es vielleicht, ich würde sagen, ja, Ende des zweiten Jahres, zweite oder dritte, vierte Jahr, da war es nicht einfach. So ein paar Ehepaare sind aus der Gemeinde ausgetreten, weil sie mit einigen Ansichten, die wir hatten und verantwortliche Dinge jetzt nicht zurechtgekommen sind. Und ich meine, wenn du Gemeindeleiter bist und du gerade in einer fremden Kultur dann arbeitest, dann kommen bei dir dann ab und zu so die Fragen hoch, wo du ein bisschen Zweifel hast und du sagst, hey, so, wie steht es wirklich bei mir? Schaffe ich das überhaupt, mit diesen Menschen zu arbeiten? Und ich meine, meine Freundinnen und viele andere haben gesagt, hey, so verglichen mit der Veränderung, die stattgefunden hat oder so, ist das wirklich ganz wenig. Du sollst eigentlich dich freuen, dass es so wenige sind. Ja, aber das hat mir nicht geholfen in dem Moment, so, weil ich natürlich ja die Kritik abgefangen habe und natürlich dann in der Stelle jetzt wirklich dann die Frage stellen musste, so, wie sieht es dann wirklich aus? Und in dem Moment, wo der Sturm gekommen ist, da habe ich einfach meine eigenen Fundamente gesehen. Und ich habe ja einfach zurückgreifen können, weil ich wusste, das haut mich nicht um. Weil ich weiß, was Jesus zu mir gesagt hat. Ich weiß, dass mein Leben auf ihm gegründet ist. Ich weiß, dass er der Fels ist. Ich weiß 100%, dass ich keine Fehler gemacht habe. Ich weiß, dass ich hier richtig bin. Und ich gehe zurück aus allen diesen Dingen und ich weiß, hier habe ich ein Fels. Ja, und der Sturm darf kommen und der Sturm ist dann wieder vorbei gewesen. Und dann habe ich gemerkt, hey, es gibt wirklich ein Fels bei dir. Du hast ein Fundament. Und manchmal möchte der Herr auch dir zeigen, dass du wirklich ein Fundament hast. Und er möchte einfach einen Wert, den du wirklich dann festhältst, er möchte dir zeigen, dass es wirklich da ist. Und wie können wir das sehen? Wenn es ein unterirdisch ist, lässt er einfach, dass eine Flut kommt. Ja, dass eine Flut kommt, dann wir gucken, ah ja, ich stehe noch. So, der Herr hat das in mein Leben dann gebaut. Und ich glaube für uns, wenn es so ist, dass wir in diesem letzten Bild ankommen, dann kann alles passieren. Und wir werden ja feststehen. Und er möchte, dass wir seine Worte nehmen und nicht sagen, habe ich gehört, schöne Worte, so, Herr Jesus, du bist ein schöner Redner, sondern dass wir wirklich mit diesen Worten dann sagen, Herr, ich beuge mich vor dir, Herr, der Prediger, und ich setze deine Worte um in meinem Leben. So wird bei uns auch Fundament entstehen. Und so werden wir auch dann widerstehen können in der Zukunft. So, Matthäus 16, letzte Bibelstelle von mir so heute. So, Matthäus 16, 24. Dann sagte Jesus zu den Jungen, wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wie sagen wir hier? So harter Tabak, oder? Sagt man, ja? Oder? Starke Worte. Wir haben das hier in dem Heft geschrieben, ja? Starke Worte aus der Bergpredigt, ganz anders. Weil es nämlich heißt, dass wir eine ganz andere Kultur jetzt bauen. Dass in der ersten Predigt hier, wo ich dann auf der Bühne war, habe ich gesagt, ja, wir bauen eine Gegenkultur. Eine Gegenkultur. Das ist nicht, dass wir dann gegen alles sind in der Gesellschaft. Nein. Wir beten für die Obrigkeit, aber wir haben eine andere Kultur, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Unser Denken, unsere Reden und so weiter, das ist einfach eine andere Kultur. Und hier in diesem Bibelvers lesen wir etwas, was ganz radikal ist. So, meine Frau hat mir ein bisschen geholfen, jetzt meine Vorbereitung diese Woche. Sie hat etwas paar Dinge jetzt angehört diese Woche, Predigt von anderen Leuten. Und jemand hat gesagt, und es hat wirklich uns alle beide total jetzt angesprochen. Und was er gesagt hat ist, wenn Jesus dein Pastor wäre, würdest du in seine Gemeinde gehen. Ja? Und derjenige, der gepredigt hat, hat gesagt, ich glaube nicht, dass Jesus eine Mega-Church haben würde. Weil er hat nicht Rücksicht genommen auf die Gefühle der Leute. Der hat einfach gesagt, so ist das. Und die Bergpredigt ist nicht gerade eine, hey, ich lade euch alle ein, so komm, wir haben einen Kuschelclub hier und so weiter, es wird ja Kissen geben, ihr könnt euch dann einfach dann ruhig hinsetzen, wir werden jetzt Getränke dann austeilen, es werden jetzt ein paar Cocktails geben. Ja. Okay. So, ich glaube, so, das ist nicht, wie er das gemacht hat. Und wir tun das. Ja, aber wir bringen eine harte Botschaft. An jedem Abend wird es eine Botschaft geben. Gute Frage. Wenn Jesus dein Pastor wäre, würdest du in seine Gemeinde gehen? Und eigentlich ist das Gemeinde radikal anders, als was wir auch im Neuen Testament finden. Ich meine, liest du nicht ab und zu deine Bibel und denkst, wow, krass, ne? So, wir leben nicht so. Ah, krass. So, wir haben es geschafft. Krass, sie haben ihr Geld zusammengebracht, damit alle Bedürftigen genug haben. Ah, krass, würde ich das tun? Ich gebe dir keine Antwort an die Stelle. Und wisst ihr, das, unsere Gemeinde hat aber eine radikale Geschichte. Es war nicht einfach, Christ zu sein und zu glauben, wie wir glauben in der DDR. Und unsere Gemeinde hat ihre Wurzel in der DDR. Und das ist etwas, was ich dann, wo ich dann sage, wow, klasse, in unsere Wurzel, wo wir angefangen haben als Gemeinde. So, da war eine Radikalität. So, man hat einfach gesagt, wir gehen in den kleinen Gruppe, wir werden einfach die Stasi dann austricksen und so weiter. Wir kommen sofort, wir kommen trotzdem zusammen. So, und ich schätze das. Ich schätze das total. Es gibt Menschen hier, die in dem Anfang dieser Gemeinde den Preis bezahlt haben. Sind wir bereit, mit allen Bequemlichkeiten, die wir haben, einfach immer noch den Preis zu bezahlen für das, was in der Zukunft ist? Wir genießen das. Und ich genieße das auch. Aber es gibt viel mehr für uns. Und die Frage ist ja, sind wir bereit, um den Preis zu bezahlen? Und nicht mein Preis. Du hast nicht meinen Preis zu bezahlen. Es geht einfach darum, jetzt du mit deinem Herrn bist du bereit, um den Preis zu bezahlen. Das, was er von dir fordert. Darum geht's. Darum geht's. Schön, dass du hier bist heute. Ja, so, ich hoffe, dass du nicht das Gefühl hast, ja, dass ich dann so mache mit dir. So ist es nicht. Ja, ich möchte uns, ich möchte keine Gemeindebashing oder sowas betreiben heute. So, darum geht es nicht. Ja. Ich möchte einfach mich dann unter diese unheimliche Herausforderung stellen und sagen, Herr, hilf mir, damit ich uns dann in einen Weg leiten, jetzt, wo es wirklich so ist, dass er mit uns zufrieden ist. Dass er sagt, ja, ich mag euch, ja, dass ich feiere einfach so die Radikalität, die bei euch ist. So möchte, das ist, wo ich hin möchte. Dass die Gemeinde sagt, dass der Herr zu uns als Gemeinde irgendwann sagt, wow, alles, was ich euch einfach dann vor den Füßen gelegt habe, das habt ihr gemacht. Ich möchte das für mein eigenes Leben und ich möchte auch das für dein Leben. Genau das Gleiche. Achso, und ich möchte uns ermutigen in den Sachen, wo es weiter was Hingabe gibt. Einfach sagen, Herr, was möchtest du von mir? Hey, komm und bete mit uns. Wäre schön, hey, lass uns gemeinsam einen Gottesdienst dann anfangen. Sage Jesus, hey, ich möchte jetzt nichts verpassen von dem, was hier jede Woche angeboten wird. Ich möchte einfach dabei sein. Ich möchte einfach für dich leben, Herr. Diese Woche ist, Anfang der Woche ist ein guter Freund von mir in Südafrika gestorben. Das ist ein Pastor einer Gemeinde, oder war, er ist dann im übergemeinischen Dienst gewesen, er ist in Afrika gereist, er hat die letzten sieben, acht Jahre seines Lebens, hat er nur im Reisedienst verbracht. Es war wirklich eine krasse Beerdigung am Freitag, er ist am Montag gestorben, er hat innerhalb 6 Wochen gestorben, wir haben einen Gehirntumor jetzt bei ihm festgestellt und dann ein paar Wochen später hat er einen Schlaganfall gehabt und dann ein paar Tage später gestorben. Es waren gesammelt, sozusagen jetzt Pastoren aus ganzer Johannesburger Region und sie haben dann in dieser Beerdigung einfach, wir haben das live ein bisschen verfolgen können, so Geschichten gelesen von ganzer Bewegung aus Ruanda, Kongo, Burundi, so die Orte, wo er gearbeitet hat. Viele Haufen Leute in Südafrika, die auch jetzt berührt waren von seinem Dienst. Manny, der war jetzt, ich denke, als wir dann damals in Kim Hotel unsere Leiterschaftskonferenz gehabt haben, haben wir uns dann dort oben getroffen und er war damals einmal eingeladen und hat dort bei uns gedient. Aber wisst ihr, was mich berührt hat? So ein Pastor, ein guter Freund von ihm aus einer Gemeinde in Pretoria, so Johannes in Pretoria, sind so 30, 40 Kilometer voneinander, Der ist eine gute Familie von, hat einfach aufgestanden, der hat die Familie angeguckt, der hat einfach einen Bericht gebracht, so über sein Leben, hat gesagt, ich möchte euch sagen, so dass wir in Bundesart Beziehungen jetzt mit euch stehen. Ich und meinem ältesten Team mit euch als Familie. Ich möchte euch heute an diesem Tag dann sagen, ja, dass wir dafür kümmern werden jetzt, dass ihr keine Sorgen habt, dass ihr immer zu essen habt, dass sie immer ein Dach über den Kopf haben oder so. Wir sagen euch aus den Beziehungen, die wir hatten jetzt mit deinem Ehemann oder so, sagen wir das. Wir versprechen das heute. So, da habe ich dann in diesem Moment einfach geschluckt und gedacht, würde ich das für jemand anders machen? So, aber er hat es einfach hat es gespürt, ja, dass dieses Bundesart Beziehungen, die füreinander hatten, also Radikalität, eine Radikalität. Familien, die miteinander jetzt verbunden sind. Die Bergpredigt, das sind starke Worte. Liebe deine Feinde, dein Wille geschehe, Vergebung, keine Sorgen machen. Keine Sorgen machen, das ist meine Vertrauen bei Gott. Das können wir wirklich, ist es wirklich so, dass du sagst, Herr, ich bin hier für dein Reich und ich mache mir keine Sorgen über was anderes, wie er gesagt hat. Suche mein Reich und ich werde um alles andere kümmern in deinem Leben. Glaubst du das wirklich? Oder sagst du, oder betest du das, du liest das, aber dann für 23 Stunden und 55 Minuten am Tag oder so machst du dich große Sorgen. Wie lebst du wirklich? Ich möchte jetzt beenden mit ein paar Fragen an euch. Bist du auf diesem schmalen Weg? So, die Fragen zum Schluss. Danke. Hinten, ja, so. Bist du auf dem schmalen Weg? Hast du an Christus geglaubt? Das ist meine erste Frage. Komm mal auf diesen schmalen Weg. Heute möchte ich dir eine Gelegenheit geben. Nummer zwei, gibt es echte Veränderungen in deinem Leben, seitdem du Christus kennst? Und bitte nicht unter Selbstverdammnis kommen. Und ich weiß, dass es ja ein paar Leute geben wird heute, oder ihr seid gefährdet, jetzt einfach dein ganzes Christsein in Frage zu stellen, weil wie ist es und wie sieht es aus bei mir? Tu es bitte nicht. Ja, wenn gerade du dann Angst hast an dieser Stelle, dann bist du nicht derjenige, den du diese Botschaft hören sollst. Okay? Wenn du jetzt Angst machst an dieser Stelle, bin ich gerettet oder nicht gerettet? So, aber heute sagt ihr zu uns, ja, gibt es Veränderung in meinem Leben? Gibt es Veränderung in deinem Leben? Ist dein Glaube das Fundament deines Lebens? Und was ist dein nächster Schritt des Gehorsams? Und das möchte ich heute dich stellen, diese Frage stellen. Was ist der nächste Schritt deines Gehorsams? Es kann etwas sein, was er heute in diesem Gottesdienst angesprochen hat. Es kann sein, dass es etwas lange her ist, dass er immer wieder das Gleiche sagt. Oder es kann kein etwas, was hinter dieser Mauer ist, was du dann zugemauert hast. Und ich hoffe heute, dass der Heilige Geist wie mit einer Presslufthammer kommt und wirklich dann die ganze Mauer zerstört und dass da hineinkommt, wo er zu dir sagt, mein liebes Kind, so gehorsam an dieser Stelle, ich will dir helfen. Und die zwei, die Zeugnis gegeben haben und viele andere, wenn wir Gelegenheit gegeben haben, die würden auch sagen, er wird uns helfen. Stell dir mal vor, was für eine Gemeinde wir werden können, wenn wir diese starken Worte nehmen, wenn wir ganz anders leben und wenn wir sagen, Jesus, alles, was du uns sagst, wir werden es tun.